Ebene, dass es oft nicht so plakativ ist, wie ich werde geschlagen, misshandelt, ausgesetzt oder ähnliches, sondern das, was man so gerne als zu wenig bezeichnet, ist häufig ganz relevant in der frühen Traumathematik. Also, dass wir zu wenig Fürsorge, zu wenig Präsenz, zu wenig Körperkontakt, zu wenig Wärme, zu wenig Geborgenheit und so weiter erfahren haben. Das wird häufig nicht.
Seelenscherben, der Trauma-Podcast von Raphael Kempermann.
Hallo und ein ganz herzliches Willkommen zu einer besonderen Folge von Seelenscherben. Denn ich habe heute die Verena König hier bei mir. Ja, sie ist meiner Einladung nachgekommen. Da bin ich ganz, ganz dankbar, liebe Verena. Und wer Verena noch nicht kennt, Verena König ist Therapeutin, Trauma-Expertin, Autorin, Seminarleiterin, macht einen eigenen Trauma-Kongress, also so ganz, ganz vorne mit dabei in der Bindungs- und Entwicklungstraumaszene, sage ich mal so, also so eine zentrale Figur in Deutschland. Die Bücher lege ich auch wirklich sehr ans Herz. Das letzte Buch von Verena wurde, soweit ich weiß, auch sogar Platz 1, wurde ein Platz 1 Bestseller. Das finde ich ganz, ganz toll, weil man einfach sehen kann, dass die Mission auf einem guten Weg ist und sozusagen resoniert so nach und nach in der Gesellschaft. Verena hat übrigens auch eine eigene Ausbildung, die sie anbietet. Diese Ausbildung heißt NI, Neurosystemisches Coaching?
Neurosystemische Integration.
Integration, genau. Und auch einfach ein ganz umfangreiches Online-Angebot für Betroffene, für Menschen, die nach Hause kommen wollen, die spüren, dass da noch was zu holen ist. Also, liebe Verena, ich freue mich ganz, ganz arg auf unser Gespräch.
Ich mich auch, lieber Raphael, und ich danke dir herzlich für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Schön, dass du dabei bist. Ja, Verena, ich habe es gerade schon so erwähnt, es gibt da diese Mission, also so nehme ich das zumindest bei dir wahr. Ich meine, ich habe es auch hier und da gelesen. Deine Mission, dieses Wissen einfach in die Gesellschaft zu bringen. Und das habe ich auch. Mir liegt das auch sehr am Herzen, aus ganz persönlichen Motiven und auch, weil ich mittlerweile erkennen kann, dass da einfach so eine unglaubliche Transformationskraft drin liegt, die das wäre jetzt auch vielleicht schon so eine Frage, die ich stellen könnte. Was kann dieses nicht nur das Wissen, sondern natürlich auch der Weg der Integration, welche Kraft liegt da drin? Was kann das verändern?
Also, das ist eine wunderschöne Frage und ich beschreibe das immer gerne ganz groß und auf den Punkt gebracht und werde es natürlich gerne gleich ein bisschen erörtern, dass dieses Wissen wirklich die Welt verändern kann. Und das hat damit zu tun, dass gerade Trauma und Traumadynamiken häufig nicht erkannt werden und dass wir deswegen dann nicht die richtigen Mittel und Werkzeuge oder auch nicht die richtige Haltung einnehmen oder einsetzen, um dem zu begegnen, was dann wiederum dazu führt, dass wir das Gefühl haben, nicht vom Fleck zu kommen, und daraus ergibt sich, dass wir das Gefühl haben, falsch zu sein oder irgendwie kaputt zu sein oder dergleichen mehr. Und das Wissen über Trauma hilft uns eben quasi wie ein fehlendes Verbindungsstück, wie ein Missing Link zwischen unseren Problemen oder Symptomen oder Hürden und dem, was in uns ist, eine Verbindung zu schlagen und mit diesem Verständnis dann eben auch andere Möglichkeiten und eine andere Haltung zu finden. Also das ist für ganz viele Menschen ein wesentlicher Teil, das Wissen zu erlangen, um dann daraus eben einen Integrationsweg zu finden und einen Umgang zu finden mit dem, was einfach im Inneren so schlummert.
Was meinst du denn eigentlich? Jetzt wird dieses Wissen um Entwicklungs- und Bindungstrauma einfach langsam populärer. Ich denke, immer mehr Menschen beginnen, sich etwas besser zu verstehen. Was denkst du denn, wie viele Menschen leiden eigentlich unter Bindungstraumafolgen so in Deutschland?
Ja, das ist eine schwierige Frage vom faktischen Standpunkt her. Also es ist nicht so leicht, darüber wirklich fundierte und klare Aussagen zu treffen, weil Bindungstrauma und Entwicklungstrauma, also die frühen Traumatisierungen, häufig nicht diagnostiziert werden. Und wenn man nach Prozentzahlen geht, die man aus der Klinik und aus der Forschung kennt, dann sind es nicht viele Menschen, die an Traumafolgen leiden. Das sind unter 10%, was immer noch auch viel ist, ja. Aber man könnte mutmaßen, dass unter den frühen Traumatisierungen und dementsprechend unter Folgen weit mehr Menschen leiden. Aber es ist nach dem aktuellen Forschungsstand nicht möglich, darüber wirklich eine valide Aussage zu treffen. Deswegen ist es auch wiederum wichtig, finde, dass wir dieses Wissen in die Welt bringen, damit Menschen auch für sich selbst nachschauen können. Nicht im Sinne unbedingt von einer Selbstdiagnose, aber im Sinne von einer freundlichen und ganzheitlichen Selbstbetrachtung, ob sie vielleicht in dieses Spektrum, also Trauma bewegt sich immer auf einem Spektrum, ob sie sich da vielleicht wiederfinden. Und das muss dann nicht unbedingt bedeuten, dass man auch einem Diagnosekriterium in der vollen Bandbreite entspricht. Aber es kann trotzdem sein, dass man eben, um über die eigenen Symptome hinwegzukommen, die entsprechend traumaspezifischen Herangehensweisen braucht. Das ist jetzt eine vielleicht etwas schwammige Antwort auf eine sehr klare Frage, aber es ist eben ein großes Feld.
Naja, also ich finde, die Antwort ist einfach sehr fundiert und stützt sich auf das, was man wirklich sagen kann. Und was ich wahrnehme, und das ist eben jetzt eine subjektive Wahrnehmung, ist, ich sehe überall Bindungstrauma. Und das mag mit an mir liegen, dass mein Umfeld entsprechend konstruiert ist mit. Und natürlich auch durch meine Arbeit, dass ich bestimmte Menschen da mehr anziehe. Aber auch so, wenn ich in der Gesellschaft bin, wenn ich auf Partys bin, wenn ich einkaufen gehe und. Also ich habe sehr oft das Gefühl, dass Menschen, wie soll man sagen, nicht ganz da sind, mit inneren Stimmen zu kämpfen haben, vielleicht mit Scham, vielleicht mit Selbstverurteilung. Ja, fühlt sich an wie so, als könnte man einfach nicht klar und leicht in Kontakt gehen, als wären da irgendwelche Spannungen dazwischen.
Ja. Ja, also da sind wir im Grunde bei der Definitionsfrage jetzt auch so ein bisschen. Was ist denn eigentlich Bindungstrauma oder was für Symptome kann man da sehen? Und es ist schon auch für mich in meiner Position als eine Person, die viel darüber berichtet, auch unterrichtet, wichtig, dass wir versuchen, möglichst klar auch mit dem Begriff umzugehen, weil es schnell passieren kann, dass wir solche Begriffe, die eigentlich wirklich starke, belastende und manchmal auch Themen mit Krankheitswert beschreiben, dass wir mit denen korrekt umgehen und achtsam umgehen, damit wir nicht verwässern, was für Betroffene wirklich wichtig ist, dass wir es klar sehen. Und deswegen machen wir vielleicht einen kurzen Ausflug so in die Definitionsecke einmal, damit die Zuhörenden auch so ein bisschen Klarheit kriegen. Der Begriff Bindungstrauma und auch der Begriff Entwicklungstrauma, das sind Unterkategorien von Trauma. Der Oberbegriff Trauma umschreibt erstmal eigentlich eine Verwundung in der menschlichen Psyche. Also es geht um Psychotrauma. Trauma in der Orthopädie oder in der Medizin bedeutet Verletzung. Also zum Beispiel ein Schädelhirntrauma ist eine Verletzung des Gehirns. Also das Psychotrauma bedeutet, dass wir verwundet sind auf einer psychischen Ebene und zwar in einem Ausmaß, das eine ganz spezielle Qualität hat. Dazu dient dieser Begriff Psychotrauma. Also eine Traumatisierung erfahren wir dann ganz, ganz allgemein und generell gesprochen, wenn eine Erfahrung, eine einzelne Erfahrung oder auch mehrere Erfahrungen über eine lange Zeit hinweg uns so sehr bedroht, also eine Erfahrung uns in eine Empfindung bringt von Hilflosigkeit, ausgeliefert sein, möglicher Todesangst, existenzieller Not Wenn das gegeben ist, das ist ein Kriterium, und wir dadurch überwältigt sind, also nichts entgegensetzen können, fliehen hilft nicht, kämpfen hilft nicht, sich unterwerfen oder totstellen hilft nicht, wir entrinnen der Situation nicht, sondern wir sind ihr absolut ausgeliefert. Und als drittes Kriterium, ein sehr wichtiges Kriterium, kommt hinzu, dass wir nach der Erfahrung nicht die Möglichkeit haben, sie zu verarbeiten, also über sie hinwegzukommen, sondern die Verarbeitung stockt, ist nicht möglich, und dann entwickeln sich sogenannte Traumafolgesymptome. Und die Begriffe Bindungs- und Entwicklungstrauma sind Unterbegriffe sozusagen für frühe Traumatisierungen, also Traumatisierungen, die in unserer vulnerablen, also sehr empfindlichen Entwicklungsphase der Kindheit oder auch der ganz frühen Kindheit passieren und die deswegen einen Einfluss haben auf unsere grundlegende psychische und emotionale und persönliche Entwicklung und teilweise auch auf unsere körperliche Entwicklung. Also das Entwicklungstrauma ist eine Traumakategorie, die auch mit beinhaltet, dass wir hirnorganische Entwicklungsverzögerungen haben durch die Traumaerfahrung, also durch den Stress, der einwirkt. Das ist also mal ganz generell gesagt. Und wenn wir jetzt von Bindungs- und Entwicklungstrauma sprechen, dann sprechen wir von komplexen Traumatisierungen. Also das bedeutet im Grunde wieder, dass wir komplexe Symptome daraus mitnehmen, dass wir nicht nur wie im klassischen, einfachen und nicht komplexen Traumasinne davon verfolgt werden, was wir erlebt haben, indem wir zum Beispiel innere Bilder immer wieder erleben, die sogenannten Flashbacks, oder indem wir eine Depression entwickeln, weil wir so viel Hemmungen erleben, die Welt nicht mehr als sicher empfinden oder vielleicht eine Persönlichkeitsveränderung erleben, sondern in den komplexen Traumatisierungen, und da kommen wir genau zu dem, was du vorhin gesagt hast, wenn du in die Welt schaust, was du da siehst, in der komplexen Traumatisierung, da sehen wir ganz viele Symptome auf der Ebene der Beziehungen, wie wir mit der Welt und anderen Menschen in Beziehung treten, und auch auf der Ebene der Beziehung zu uns selbst, wie wir also mit eigenen Gefühlen umgehen, mit eigenen Emotionen umgehen können und mit unserem Selbstbild als Menschen, die wertvoll sind, was dann häufig eben, wie du sagtest, in Selbstverurteilung abgleitet oder ähnliches. Also das vielleicht so als kleines Rundum-Paketchen, um ein kleines Rahmenkonstrukt zu schaffen für das, worüber wir jetzt im Weiteren sprechen. Und das ist etwas verkürzt dargestellt, aber vielleicht kann man so schon mal einen Eindruck bekommen, worüber wir eigentlich sprechen, wenn wir Trauma sagen.
Ja, danke schön dafür. Also wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, war die Unterscheidung jetzt darin, so sagst, es gibt Psychotrauma, und das eine sind einfach, können, erinnert so ein bisschen an Schocktrauma, also dass wir wirklich so Einschläge haben, die einfach so bedrohlich sind, dass das System komplett abschaltet. Und das andere, was vielleicht auch schwerer zu identifizieren ist, sind dann eben dieses komplexe Trauma beziehungsweise Bindungs- und Entwicklungstrauma. Ja, warum ist es eigentlich schwerer zu identifizieren?
Das hat damit zu tun, dass die meisten Symptome, gerade die du eingangs jetzt so in den Raum gestellt hast, die eigentlich auf der Beziehungsebene stattfinden, diese meisten Symptome sind im Grunde nichts anderes als intelligente Anpassungsleistungen und Anpassungsstrategien. Also wenn ich beispielsweise, du hattest vorhin sowas gesagt, im Kontakt, nicht wirklich in Kontakt gehen kann, mich zurückhalte, vielleicht ganz beschämt oder schüchtern bin, mich also nicht sichtbar und verbunden einbringen kann, dann ist das aus der Traumaperspektive betrachtet oder durch diesen Blickwinkel betrachtet eine Schutzstrategie. Ich gehe nicht in Kontakt, weil ich unbewusst verhindern möchte, wieder verletzt zu werden, wieder beschämt zu werden, mich wieder exponiert zu fühlen oder nicht richtig zu fühlen oder verlassen zu werden oder. Also das, was wir als belastend empfinden, sind meistens frühe Anpassungsleistungen, und die empfinden wir nicht als symptomatisch, sondern wir empfinden sie als zu uns gehörend und als normal, in Anführungszeichen, weil wir es schon immer so gemacht haben, weil wir es früh gelernt haben und weil wir so durch die Welt navigiert sind. Und es hat keinen solchen Anschein nach außen, dass das eine eine psychische Belastung oder eine Traumafolge sein könnte, sondern wir schließen auch von außen dann häufig, der ist halt so, die ist halt so, die ist schüchtern, die ist gehemmt oder die ist vielleicht einfach nicht selbstbewusst und sehen auch oft von außen nicht, was darunter für ein großes Leid steckt, was darunter für eine Menge an nicht gelebten Qualitäten, nicht genutzten Chancen steckt. Und wir kategorisieren es sozusagen als Charaktereigenschaft oftmals.
Ja, das ist so ein Thema, was mich auch trifft, weil ich finde, es ist einfach jetzt aus einer menschlichen Perspektive ungerecht, dass die Menschen, die es schwierig hatten am Anfang, dann selbst später auch dann einfach noch, ja, vielleicht ihr ganzes Leben lang damit zu tun haben und auf eine gewisse Weise hier und da gebrandmarkt werden als komisch, als anders, als die ist halt so, der ist halt so. Und das ist ja eigentlich ganz traurig und ungerecht.
Ja, Trauma und ja, Verletzungen sind immer ungerecht. Dass sie geschehen, ist schon ungerecht. Und das, was daraus entsteht, ist wie eine Fortsetzung davon. Und vielleicht ist es auch noch nützlich zu ergänzen, dass es auch manchmal deswegen nicht erkannt wird, weil Traumasymptome aus Bindungstrauma sich häufig super maskieren. Also wir sind häufig in der Anpassungsleistung auch ganz unkompliziert, super nett. Wir biedern uns an, wir sind gefällig, wir machen keine Probleme, wir sind die braven Kinder, die dann später zu den freundlichen und hochbelastbaren Partnern und Kollegen werden, die irgendwann vielleicht später im Leben dann ihren Zusammenbruch erleiden, ihr Burnout oder was auch immer für eine Krise erleben. Aber auch deswegen erkennt man es häufig nicht, weil ganz viele der Symptome sehr funktional sind. Mhm. Also Anpassung dient immer dem Überleben und Anpassung ist dementsprechend immer nicht laut und nicht irgendwie besonders auffällig. Ja.
Und eine Sache, die mir auch oft begegnet und die ich auch von mir selbst kenne, ist, die Situation, aus der wir kommen, die Kindheitserfahrung, die wir erlebt haben, wenn man die jemand schildert, dann kann es sein, dass die Person sagt, oh Gott, klingt ja furchtbar, es tut mir ja total leid. Man selbst ist aber so, man selbst ist so, so fein damit und hat selbst eigentlich das Gefühl, na ja, klar, das war schon irgendwie hier und da nicht so gut, aber grundsätzlich uns ging es ja gut. Also das höre ich so oft, dass also auch wie so, dass man beginnt, die Kindheit und die Eltern zu schützen. Was ist das eigentlich für ein Mechanismus?
Ein ganz wichtiger Schutzmechanismus. Also das Bagatellisieren, was du gerade beschrieben hast, große Überschrift sozusagen metaphorisch, war ja nicht so schlimm. So, wir hatten zu essen und zu trinken, das nennen wir Bagatellisierung oder auch Marginalisierung. Also es wird zur Randnotiz, dass es eigentlich schlimm war. Und das ist ein Schutzmechanismus, der dazu dient, mal einfach ganz simpel gesagt, den tiefen Schmerz, den man erlitten hat, den man früh schon weit wegpacken musste, um zu überleben, um zu funktionieren, um das Nötigste zu erhalten, dass man den nicht ins Bewusstsein lassen möchte, weil das wäre sozusagen die Konfrontation mit dem Traumatischen, also mit dem Harten, mit dem Schlimmen, mit dem, was man nicht ändern konnte, mit dem man ausgeliefert war. Also es als nicht so schlimm zu empfinden, ist einerseits ein Schutzmechanismus, um den eigenen verpackten Schmerz nicht zu entkorken sozusagen. Ja. Und andererseits ist es auch ein Schutzmechanismus, um mit dem man bis dahin auch durchs Leben gegangen ist, es als nicht so schlimm zu bezeichnen oder auch zu sagen, meine Eltern, die haben ja ihr Bestes getan. Ich habe meinen Frieden mit meinen Eltern geschlossen oder so ähnliche Sätze. Das dient auch schon früh, also während es geschieht, dazu, nicht sich als minderwertig im großen Maße zu fühlen. Also es ist einfacher beziehungsweise eine schlaue psychische Strategie zu sagen, sie konnten nicht anders und sie haben uns ja versorgt, als zu sagen, sie haben uns behandelt, als wären wir nichts wert. Sie haben mir tagtäglich das Gefühl gegeben, ein nicht wichtiger und überflüssiger Mensch zu sein. Um sich diese Prägung nicht zu sehr ins Bewusstsein einzulassen, die ist da, die ist unterbewusst bei vielen Menschen da, und da muss man viel auch dagegen sozusagen dann anheilen, ja, oder mitarbeiten, auch um das nicht ins Bewusstsein zu lassen, bagatellisieren wir oft, weil es schrecklich wäre, sich mit der harten Wahrheit zu identifizieren, dass man behandelt wurde wie ein nicht wertvoller Mensch. Und ja, weil man das ja auch auf einer tiefen Ebene häufig dann glaubt. Das nimmt man häufig mit. Das ist so eine Antwortmöglichkeit auf diese wichtige Frage.
Du hast so eine einfühlsame und weiche Art, diese Dinge zu erzählen, dass es einen richtig rührt. Also das ist, was ich gerade wahrnehme. Ja, das ist schön. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass du einfach viele Menschen auch erreichen kannst und konntest mit dieser, ja, ich sag mal, mit diesem Verständnis und dieser Weichheit.
Ja, ich finde, die ist wichtig. Das ist natürlich ein bisschen Typsache, aber im Traumabereich, ich bin ja seit Jahren Traumatherapeutin, habe sehr viel und tue es auch immer noch im 1:1 wirklich tiefe Prozesse begleitet, also langjährige therapeutische Begleitung mit komplex traumatisierten Menschen. Und wenn ich eins mit Sicherheit sagen kann, ist, dass niemand von denen zu weich mit sich selbst umgeht, ja, sondern der Umgang mit sich selbst, der zeichnet sich häufig durch eine große Härte aus. Und ich bin dann gerne ein lebendes Beispiel, eine verkörperte Version von Wohlwollen im Umgang mit dem Verletzten und auch mit dem, was sich manchmal ganz furchtbar benimmt sozusagen, ja, im Sinne von eskaliert oder wütend ist und Probleme hat, die eigenen Affekte zu regulieren, und einfach wohlwollend zu sein, ist meine tiefe innere Haltung. Das ist was ich auch mitgebracht habe. Glücklicherweise, ich musste es mir nicht hart erarbeiten. Und ich habe im Laufe der Jahre gemerkt, wie unglaublich wichtig das in der Arbeit mit Trauma ist, dass wir nicht noch eine Schippe drauflegen mit Urteilen, Härte und derartigem, ja.
Ja, schön. Also, und das wollte ich auch gerade sagen. Also es klang zunächst so, als wäre es eine Technik beziehungsweise Interventionsmaßnahme. Und dann hast du ja selber etwas geweitet und gesagt, na ja, also, das bringe ich schon mit. Und ja, so nehme ich dich auch wahr. Also, das wäre doch meine Idee gewesen, dass es dein Naturell ist. Ja, schön. Ich hatte jetzt gerade noch so die Idee, und ich meine, das habe ich auch immer wieder mal gelesen, dass wir deswegen auch nicht draufkommen, weil wir diese Prägungen in einer Zeit entstehen, zu der wir noch keinen Überblick haben und das noch nicht vergleichen können, sondern das ist einfach die erste Lebensrealität, das ist das, was uns begegnet. Und wir können es nicht relativieren, wir können nicht sagen, boah, sind die gemein, oder, sondern es ist das, was es ist. Und so mag es vielleicht später irgendwann mal sein, wenn wir dann erwachsen sind oder jugendlich, dass wir dann erstmal so sehen, wie das bei anderen läuft und vielleicht schon mal so einen ersten Eindruck bekommen, komisch, also war, glaube ich, doch nicht so ganz richtig, wie es bei uns zu Hause war, oder da hat mir wirklich was gefehlt und.
Ja, das ist ein wesentlicher Punkt, der so zusammengeht mit dem, was ich vorhin als normal meinte. Also, dass wir das, was wir als frühe Prägung und frühe Lernerfahrung in unserem Bindungsumfeld erleben, einfach als normal empfinden. Das ist die Realität, die uns mitgegeben wird an der Basis. Und genau wie du sagtest, das sind Entwicklungsphasen in unserem Leben, wo wir nicht in der Lage sind, zu relativieren, zu abstrahieren, Dinge einzuordnen, sie nüchtern zu vergleichen, sondern wir sind auf so eine intensive Art und Weise mit unseren Bindungspersonen verbunden, anfangs ja verschmolzen. Es dauert eine Weile in unserer Entwicklungspsychologie, bis sich ein Gefühl von Ich und Du entwickelt, bis sich so ein Gefühl von eigener Identität entwickelt, bis wir sowas entwickeln wie ein Autonomiebestreben. Das sind alles Entwicklungsschritte, die über Jahre gehen und die sehr komplex sind. Und man kann es super vereinfacht sagen, unsere Bindungspersonen, Eltern oder nahe Bindungspersonen, sind in diesen ersten Jahren unsere Welt. Das, was sie uns vorleben, ist das, was wir als menschlich dann verinnerlichen. Also so wie die Bindungspersonen sind, ist die Menschheit, das ist das, was wir internalisieren. So wie sie mit uns umgehen, empfinden wir uns, geht man mit uns um auf eine liebevolle und zugewandte Art und Weise, dann erleben wir, wir sind liebenswert und haben Zuwendung verdient. Also es wird uns geschenkt, weil wir sind, wie wir sind. Wenn man mit uns sträflich vernachlässigend umgeht oder uns bedroht, dann erleben wir uns als Menschen, die so sind, dass man so mit ihnen umgeht. Das ist dann normal. Also wir übersetzen alles, was früh auf uns einströmt, als gegeben. Das ist einfach die Realität. Und das, was du beschrieben hast, dieser Prozess, irgendwann zu merken, diese Welt, die mich so umgeben hat und von der ich ein Teil war in meinem Familiensystem, in meinem Bindungsumfeld, die ist nicht alles, sondern es gibt auch andere Welten, es gibt andere Arten von Menschen, es gibt andere Arten von Umgang, von Beziehung, von Atmosphäre, von Energie, ja. Und das ist extrem wichtig. Deswegen ist es auch so wichtig, dass wir Zugang haben zu anderen Systemen, dass wir Teilhabe leben können, dass wir nicht isoliert sind in unserem Familiensystem, sondern dass wir auch in Betreuungskontexte außerhalb gehen, dass wir Freunde sehen und in Freunde, Familien mal sind. Weil das alles Information ist, die unseren Horizont erweitert und die uns dann ermöglicht, im besten Falle, dass wir bemerken, okay, vielleicht ist nicht alles, was ich zu Hause gelernt habe, alles, was es gibt, sondern vielleicht darf ich auch reflektieren, mir hat was gefehlt und ich möchte dies oder jenes für mich in mein Leben einladen oder mich dahin orientieren.
Ja, als du jetzt gerade so erzählt hast, ist sehr spannend, da kam ja so ein Buch in Erinnerung von Aldous Huxley, der hat doch Brave New World geschrieben, diese Utopie. Und dann hat er danach ein Buch geschrieben, ich glaube The Island oder so, die Insel. Aha. Ich weiß nicht, ob du es kennst.
Er
hat erst die Dystopie geschrieben von einer Gesellschaft, die einfach immer kaputter wird. Mhm. Und dann hat er als Nachfolgewerk halt dieses Werk geschrieben und das ist eben eine positive Zukunftsaussicht und ein Element darin ist einfach, dass die Gemeinschaft viel enger ist und dass die Kinder viel mehr Möglichkeiten haben, auch mal woanders zu sein und bei Nachbarn mal zu sein und dass da wie so in dieser Dorfgemeinschaft wie so offene Türen sind für alle und da dieses Gemeinschaftliche wird da einfach so ganz stark beschrieben und es hat mich einfach gerade erinnert, was du sagst.
Ja.
Mich würde diese Symptomebene nochmal interessieren, weil ich kann mir vorstellen, dass viele Menschen zuhören, die das hoffentlich ganz spannend auch finden und sich jetzt fragen, ja, habe ich jetzt sowas oder habe ich es nicht? Also was können denn solche Symptome sein?
Also man kann das ist ein Spektrum, ist wieder ein Spektrum, auf dem sich viele verschiedene Symptome abspielen können und auch in unterschiedlichen Intensitäten. Und was man sich ganz grundlegend vielleicht erstmal klar machen kann, ist, dass Traumasymptome, die aus traumatischen Erfahrungen oder traumatischen Lebensphasen entstanden sind, die haben eine Intensität, die uns wirklich im Griff hat. Also wenn wir beispielsweise auf der Bindungsebene Symptome haben, dann erleben wir das als leidvoll, zumindest ab einem gewissen Zeitpunkt, dass wir beispielsweise einem Bedürfnis nach Nähe nicht nachkommen können. Also wir wollen gerne eine Beziehung führen, die innig ist und gemeinsamen Leben aufbauen beispielsweise, eine Zukunft kreieren. Und wir erleben uns aber dann, ich nehme jetzt mal so ein Schlagwort, was häufig fällt, als bindungsunfähig. Irgendwie klappt das nie. Mhm. Ich kann keine Nähe zulassen. Immer wenn es eng wird, habe ich das Gefühl, ich muss weg. Oder es ist irgendwie nie die Richtige oder nie der Richtige. Mir fehlt da was Wesentliches. Oder auch, was Leute oft sagen, ich glaube, ich mag sie sehr. Oder ich glaube, ich liebe sie, aber ich spüre es nicht wirklich. Mhm. Ja. Also diese Intensität ist durchgängig, machtvoll, also hoch, ist eine hohe Intensität und wir erleben uns den Symptomen gegenüber ohnmächtig. Wir wollen es ändern und wir können es nicht ändern. Das ist ein Merkmal, wo wir hellhörig werden können. Wenn wir schon viel probiert haben, wenn wir schon verschiedene, auch vielleicht Methoden angewandt haben und wir merken, auch wir haben vielleicht manches verstanden und vieles probiert, aber es verändert sich nicht, trotz ganz viel Wunsch, Wille und Einsatz, dann kann es sein, dass es eine traumatische Hintergrundgeschichte hat, weil dann einfach unsere Schutzmechanismen stärker sind als unser Wille. Und das ist typisch für Trauma, ja. Weil das füge ich vielleicht noch als Randnotiz ein, bevor ich dann noch auf einen weiteren wichtigen Aspekt der Symptome eingehe. Trauma zu erfahren, egal ob früh und lang oder kurz und einmalig, bedeutet immer, einen grundlegenden Verlust von Sicherheit zu erleben. Also wir erleben uns ausgesetzt, einer Gefahr, einer Bedrohung ausgesetzt. Und wir fühlen uns nicht mehr in uns selbst sicher und auch nicht von außen geschützt oder eben irgendwie unterstützt. Und dieser grundlegende Verlust von Sicherheit ist ein ganz großes Merkmal von Trauma und Traumafolgen, weil der bleibt dann erhalten, wenn wir es nicht verarbeiten können. Wir erleben einen Verlust von Sicherheit und der spiegelt sich in allen Symptomen wieder. Wir sind immer auf der Suche nach Sicherheit und ganz oft auf eine nicht konstruktive Art und Weise, sondern auf eine Art und Weise, die aus dem Traumageschehen sich entwickelt hat. Also, wenn ich einen Mangel an Sicherheit erfahre, jetzt hartes Beispiel, weil mein Elternteil gewalttätig mir gegenüber ist, dann werde ich Sicherheit suchen, indem ich mich entziehe, indem ich aus der Verbindung herausgehe, indem ich mich schütze oder indem ich beispielsweise mich versuche, so sehr anzupassen, dass man nicht mehr wütend auf mich wird. Und dann ist die Suche nach Sicherheit, besteht dann also auch im weiteren Leben nicht darin, mir Menschen in mein Leben einzuladen, die nicht gewalttätig sind, die freundlich sind. Meine Suche nach Sicherheit besteht nicht darin, für mich einzustehen, damit mir so etwas nicht mehr passiert, sondern ich suche Sicherheit weiterhin mit meinen alten Strategien, indem ich mich anpasse, indem ich mich verberge, indem ich da, wo ich mich auskenne, mich so verhalte, wie ich es gelernt habe. Wo wir bei einem Thema sind, wo wir vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt oder später oder wann auch immer drauf kommen können, was sich Reinszenierung nennt, aber da wollte ich jetzt gar nicht hin. Aber wir suchen Sicherheit auf die altbekannte Art und Weise. Und das ist, also Randnotiz Ende, das ist der Grund, warum unsere inneren Schutzstrategien stärker sind als unser Wille, weil wir keine Sicherheit fühlen in dem, was wir uns wünschen, was uns aber noch nicht vertraut ist. Also die nahe innige Beziehung ist innerlich noch assoziiert mit, das ist gefährlich, das könnte mich extrem verletzen, da könnte ich wieder spüren, das Punkt, Punkt, Punkt. Also greift die alte Schutzstrategie, mich verbergen, mich extrem anpassen und dann fühlt es sich nicht an wie das, was ich mir gewünscht habe. Ja, das ist ein ganz wichtiger Teil. Das andere, was ich zu den Symptomen noch sagen würde, ist, dass wir, wenn wir herausfinden wollen, leide ich vielleicht unter Traumafolgen, einen Parameter im Blick haben dürfen und den können wir grob überschreiben mit dem Begriff der Dysregulation. Also wir sind drüber oder drunter. So, ja, wir sind entweder immer in einer extremen Anspannung oder wir sind generell in so einem Gefühl von Unterspannung, Untererregung, fühlen uns abgekoppelt von der Welt, nicht zugehörig, haben wenig Gefühle, wenig Antrieb, es ist alles so low. Unsere Gefühle sind dysreguliert, entweder mega intensiv und wir können sie schlecht regulieren, wir können uns schlecht im Griff, wir sind vielleicht hochemotional und impulsiv oder unsere Gefühle kommen gar nicht zum Vorschein, die sind total hinter einer dicken Mauer aus Watte und Gummi, irgendwo ganz tief da drin verborgen und man kann uns gar nicht richtig greifen. Also Dysregulation als ein großer Überbegriff, zu dem ich auch wieder Stunden reden könnte, ist ein weiterer Faktor, den wir mal reflektieren können. Bin ich in meinem Lebensalltag in Balance oder habe ich das Gefühl, ich bin eher grundlegend in so einer Art Dysregulation, muss dagegen immer ankämpfen, immer irgendwie Energie aufbringen, um das zu halten, zu kompensieren, irgendwie zu kontrollieren. Das wären so ganz grobe Orientierungspunkte.
Ja, ganz spannend. Und ich denke, dass diese Mechanismen eben besonders dann ins Bewusstsein treten können, wenn wir eben einer Beziehung ausgesetzt werden, wird sich also auf dieser Beziehungsebene. Also wenn ich unter andere Menschen komme, das muss gar nicht die eigene Partnerin sein oder der eigene Partner, sondern also da zeigt sich wahrscheinlich sehr deutlich, wobei muss auch gar nicht. Also ich kenne das vor allem auch aus aus meinem beruflichen Umfeld, da war das damals sehr stark, dass da die Maschine angesprungen ist. Und was ich noch sagen wollte gerne ist, du hast jetzt als Beispiel das mit dem Schlagen gebracht, dass man als Kind dann vielleicht geschlagen wurde.
Ja.
Es kann ja aber auch viel subtiler sein, also auch so subtil, dass es wirklich schwierig ist, als erwachsener Mensch das überhaupt nachzuvollziehen, was da gefehlt hat.
Mhm.
Also jetzt als persönliches Beispiel weiß ich zum Beispiel, also es war ist ein Mechanismus in mir, es gibt da noch weitere, um einen hervorzuholen, ist, da war ich denke so ein Jahr alt, so ungefähr, ne, also Geburt bis so das erste Jahr, da war waren meine Eltern beruflich einfach super eingespannt beide und ich musste abends einfach oft alleine sein. Also die hatten eine Kneipe, die war unten im Haus und die Wohnung war oben, also war jetzt nicht so ganz weit weg. Das weiß ich natürlich nicht als Baby, aber die waren einfach viel nicht da.
Ja.
Heute kann ich sehen und heute weiß ich, was das für Auswirkungen auf mich hatte. Ich kann mir auch vorstellen, ich kann es auch wirklich nachempfinden, was ich als Baby da empfunden haben muss. Aber ich kann mich natürlich nicht mehr bewusst daran erinnern. Und das ist vielleicht so eine der subtilen Sachen, Erlebnisse und Erfahrungen, die dann später dazu führen, dass wir eben bestimmte Dinge vermeiden, die uns Angst machen und so weiter.